Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Hallo, mein Name ist Philipp Pierthoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul und ich sprechen heute wieder einmal über den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Denn er steht gerade an einem sehr entscheidenden Punkt. Ramadan, der Fastenmonat Ramadan, beginnt gerade und die israelische Armee steht vor dem Ort Rafah im Süden des Gazastreifens. Das ist die letzte Hochburg der Hamas. Dort werden zahlreiche Geiseln vermutet. Und gleichzeitig befinden sich dort auch hunderttausende palästinensische Zivilisten. Und jetzt sind es auch enge Verbündete von Israel, die die israelische Regierung sehr dringend, sehr energisch auffordern, diese Offensive abzusagen. Sie fürchten eine humanitäre Katastrophe, noch mehr zivile Tote. Und selbst der US-Präsident Joe Biden hat sich eingeschaltet und hat gesagt, so eine Offensive wäre eine rote Linie. Paul war gerade in Israel und hat niemand Geringeren als Benjamin Netanyahu getroffen, den israelischen Ministerpräsidenten, und hatte mit ihm ein exklusives Interview.
In that interview with Bild Magazine's Paul Ronsheimer, Netanyahu also explained Israel is prepared to act militarily against the Lebanese militant group Hezbollah if needed.
Clearly that did not come across as much of a threat to the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who said, as you mentioned, that the offensive in Rafah on the ground will press ahead as planned.
Dieses Interview dürften einige bereits mitbekommen haben, denn es war in allen deutschen Medien, in allen internationalen Medien und hat vor allem in den USA sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Es lief bei CNN und Fox und der New York Times und der Washington Post rauf und runter, weil Netanyahu sich gegen Biden gestellt hat und weil Netanyahu klargemacht hat, er lässt sich auch von seinen Verbündeten nicht davon abbringen, den Krieg gegen die Hamas-Terrororganisation weiterzuführen. Paul, du hast Netanyahu gerade erlebt. Er ist ein 74-jähriger Politiker. Er ist so lange im Amt wie noch kein anderer israelischer Regierungschef vor ihm. Und er ist gleichzeitig gerade im Inland so unbeliebt wie noch nie. Und jetzt steht er auch noch von seinen Verbündeten unter Druck. Wie hast du ihn erlebt? Bevor es inhaltlich wird, wie hat er auf dich gewirkt?
Also ich habe ja schon ein paar Präsidenten und Premierminister in den letzten Jahren oder Gott, ich werde alt, Jahrzehnten interviewt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich vor Benjamin Netanyahu, will nicht sagen Angst, aber doch Respekt hatte, weil erstens er rhetorisch bekanntlich wahnsinnig gut ist und ich mich an mein Interview, mein erstes Interview mit ihm im November letzten Jahres erinnert habe, wo ein fast versteinerter Netanyahu mir gegenüber saß und auch vor diesem Interview kaum ein Wort gesagt hat und wirklich diese versteinerte Miene hatte und sehr aggressiv war auch in diesem Interview. Und das war jetzt erstaunlicherweise anders. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich in der Stimmungslage von ihm noch schwieriger werden würde, also dass es noch aggressiver werden könnte. Aber das Gegenteil war der Fall. Er war entspannter. Ich hatte mich lange um dieses Interview bemüht. Dann war ich schon einmal in Israel, dann hat er abgesagt wegen Krankheit. Da dachte ich eigentlich, das wäre eine Ausrede, aber es war tatsächlich keine Ausrede. Er war wirklich krank und hat sich dann dem Interview gestellt. Und er war offener als beim ersten Mal.
Ich habe ja die wenigen Minuten von hier aus mitverfolgt, vor dem Interview, in dem man einen Präsidenten oder Ministerpräsidenten ja ein bisschen anders erlebt, als wenn die Kameras an sind. Man sieht, wie er mit dir ganz normal interagiert, mit seinen Beratern. Und er war relativ entspannt und gut gelaunt. Und vielleicht hatte das ja auch etwas mit der Kritik von Biden zu tun, so paradox es klingt. Also Biden hatte gesagt, dass Israel mehr geschadet als geholfen werde durch Netanyahus Politik und hat gesagt, dass eine Offensive auf Rafah eine rote Linie wäre. Lass uns einmal reinhören, was Netanyahu dazu gesagt hat.
Nun, ich weiß nicht genau, was der Präsident meinte, aber wenn Sie damit gemeint haben, dass ich eine private Politik gegen die Mehrheit verfolge, den Wunsch der Mehrheit der Israelis und dass dies den Interessen Israels schadet, dann liegt er in beiden Punkten falsch. Erstens, das sind nicht meine privaten Richtlinien. Ihre Politik wurde von der überwältigenden Mehrheit der Israelis unterstützt. Sie unterstützen die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die verbleibenden Terrorbataillone der Hamas zu vernichten. Sie sagen, das Letzte, was wir tun sollten, ist die palästinensische Autonomiebehörde in Gaza einsetzen, die ihre Kinder zum Terrorismus erzieht und für den Terrorismus bezahlt. Und sie unterstützen auch meine Position, die besagt, dass wir den Versuch, uns einen palästinensischen Staat aufzuzwingen, entschieden ablehnen sollten. Das ist etwas, worüber sie sich einig sind. Und das ist meiner Meinung nach auch im Interesse Israels. Denn die Mehrheit der Israelis ist sich darüber im Klaren, dass es zu einer Wiederholung des Massakers vom 7. Oktober kommen wird, was schlecht für Israel ist, wenn wir das nicht tun. Schlecht für die Palästinenser und für die Zukunft des Friedens im Nahen Osten. Der Versuch zu sagen, dass meine Politik meine Privatpolitik sei, die von den meisten Israelis nicht unterstützt werde, ist also falsch. Die überwiegende Mehrheit ist geeint wie nie zuvor und versteht, was für Israel gut ist. Sie verstehen, was für Israel wichtig ist, und ich denke, sie haben recht.
Also Paul, wie bewertest du seine Antwort? Und muss man das vielleicht sehr innenpolitisch verstehen, um auch zu begreifen, warum Netanyahu vielleicht besser gelaunt war, als man das hätte annehmen sollen?
Ja, ich glaube, die Sätze von beiden vorher, die du angesprochen hast, waren eine Steilvorlage für ihn. Denn ihm hätte nichts Besseres passieren können. Das klingt jetzt vielleicht für unsere Zuhörer ein bisschen absurd, aber Benjamin Netanyahu sieht die Dinge auch vor allem vor dem Hintergrund seiner eigenen Popularität und einer möglichen Wiederwahl und der Frage, wie es ihn auch halten kann als Premierminister. Und in diesem Zusammenhang hilft es ihm, wenn er sich auch von den USA absetzen kann und als jemand präsentieren kann, der trotz des vermeintlichen Widerstands, da kommen wir vielleicht noch zu, was die Worte von Joe Biden am Ende wirklich bedeuten, aber trotz dieses nun öffentlich gewordenen Widerstands sagt, er kämpft weiter, er geht nach Rafah rein, denn mit allem hat er recht, die Mehrheit der Israelis unterstützt den Krieg gegen die Hamas dort und ist auch dafür, nach Rafah zu gehen. Das vergisst man manchmal, wenn man die internationalen Reaktionen hört. Und ich glaube, dass Netanyahu sich davon verspricht, dass sich das Volk wieder mehr um ihn versammelt. Ob das am Ende tatsächlich so wird, das muss man sehen. Aber ich glaube, dass er glaubt, dass sich darin eine Chance ergibt für ihn.
Nun, der Ausgangspunkt dieses Streits ist ja einerseits die Offensive auf Rafah und das andere ist die humanitäre Lage in Gaza und vor allem die Anzahl der Todesopfer. Es sind jetzt insgesamt 31.000 Menschen gestorben, wenn man dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen glaubt, das von der Hamas kontrolliert wird. Und du hast ihn mit beidem konfrontiert. Also einmal Rafah und das andere die zivilen Opfer natürlich auch. Lass uns einmal reinhören, was er über Rafah gesagt hat und warum er entschlossen ist, diese Operation fortzusetzen.
Oh, wir gehen dorthin. Wir werden sie nicht dort lassen. Sie wissen, was die rote Linie ist? Dass der 7. Oktober nicht noch einmal passiert. Das kommt nie wieder vor. Und dazu müssen wir die Zerstörung der Hamas-Terrorarmee abschließen. Wenn ich mit Führern in der Region spreche, was ich oft tue, auch heute mit arabischen Führern, wenn ich mit denen spreche, stillschweigend, weil es jetzt nicht bequem ist, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, wir müssen die Hamas loswerden, wenn wir eine bessere Zukunft haben wollen. Aber während wir das tun, und das ist etwas, womit ich dem Präsidenten nicht nur nicht widerspreche, sondern ihm voll und ganz zustimme, wir müssen dies tun und gleichzeitig die sichere Evakuierung palästinensischer Zivilisten in sichere Quartiere ermöglichen.
Aber wohin? Da ist kein Platz.
Natürlich können sie gehen.
Wohin?
Rafah macht nur 10-12% der gesamten Fläche des Gazastreifens aus. Sobald wir unsere Arbeit woanders beendet haben, können sie nördlich von Rafah weiterziehen. Da ist viel Platz.
Alle Experten sagen, da ist keiner.
Die Experten haben sich auch geirrt, als sie uns sagten, man könnte die Bevölkerung niemals aus der Gefahrenzone bringen. Aber wir haben es getan. Wie kommt es, dass sie nach Rafah ziehen konnten?
Aber gleichzeitig hatten sie auch 30.000 Tote.
Wie ich bereits sagte, die Hamas versteckt sich hinter Zivilisten, nutzt diese als menschliche Schutzschilde. Es ist eine Strategie. Für uns ist es eine Tragödie, aber wir werden alles tun, um diese Tragödie so gering wie möglich zu halten.
Also Paul, er sagt ja sehr klar, ein Großteil der Hamas-Infrastruktur ist zerstört. Die letzten Bataillone sind in Rafah und jetzt aufzugeben wäre einfach absurd. Stimmst du ihm dazu? Ist das militärisch gesehen wahrscheinlich das Richtige oder wird man die Hamas auch nicht besiegen können, wenn man Rafah erobert hat?
Ich habe darauf keine einfache Antwort, muss ich sagen, auch für mich selbst nicht. Erst einmal habe ich ihn ja mehrfach gefragt und auch mehrfach wiederholt die Frage, wo sollen die Menschen hin, die gerade in Rafah sind? Und das ist ja das, was auch die Amerikaner bewegt und was uns alle bewegen sollte, denn es sind sehr, sehr viele Zivilisten bereits gestorben und natürlich würde durch eine Offensive Richtung Rafah weitere sehr, sehr viele Zivilisten sterben. Das muss man erst einmal so klar sagen. Die Frage ist, wo sollen sie hin? Darauf hat für mich Netanyahu keine klare, für mich verständliche Antwort gegeben. Er hat gesagt, sie könnten dann in den Norden, wenn man sich den Norden anschaut, dann sieht man da Trümmerwüsten. Mir fehlt die Fantasie, wo dort 1 Million Menschen hin sollen. Da fehlt die Infrastruktur schon jetzt. Sind nicht genügend Hilfslieferungen da. Schon jetzt gibt es dort unglaubliche Bilder. Also darauf, finde ich, hat er keine richtige Antwort geliefert. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist eine militärische Frage. Und wenn man es rein militärisch betrachtet, also völlig außer Acht lassen würde, welche zivilen Opfer, welche humanitären Konsequenzen es hat, dann macht natürlich diese Offensive Sinn. Denn natürlich muss man davon ausgehen, dass in Rafah sehr, sehr viele Hamas-Terroristen sich verstecken.
Was du gerade skizziert hast, das ist ja das Grunddilemma dieses Krieges und vermutlich nicht nur diesen Krieges, sondern eigentlich jeden Krieges. Was macht man, wenn man einen Feind eliminieren möchte, der es wirklich verdient, eliminiert zu werden, aber gleichzeitig eine zivile Bevölkerung hat, die natürlich auch unter jedem Militäreinsatz leiden würde. Und ich glaube, dass eine Frage, die du gestellt hast und auch die Antwort von Netanyahu, dieses Problem und die Debatte darum eigentlich sehr gut beschreibt. Lass uns einmal reinhören.
Und ich kann Ihnen sagen, dass es sich bei dem, was wir tun und der Zahl der Opfer nicht um zivile Opfer handelt, weil unsere Streitkräfte mindestens 13.000 terroristische Kämpfer getötet haben. Das Verhältnis der Zahl der zivilen Opfer liegt also wahrscheinlich bei 1,5 zu 1. Jetzt ist es auf 1 zu 1 gesunken.
Also Netanyahu sagt, ja, natürlich gibt es zivile Opfer und die sind eine Tragödie, aber die zivilen Opfer halten sich, so bitter und so zynisch das jetzt vielleicht klingen mag, wenn ich das sage, halten sich militärisch gesehen im Rahmen. Er spricht von einer Ratio 1-to-1. Das heißt, für jeden getöteten Terroristen stirbt ein getöteter Zivilist. Wie gesagt, klingt total zynisch, aber aus militärischer Perspektive ist das so, dass Netanyahu und auch andere Experten, die zu Israel halten, sagen, in anderen Kriegen ist dieses Verhältnis viel höher. Also pro getöteten Kämpfer sterben viel mehr Zivilisten. Was Israel hier in so unter sehr schwierigen Bedingungen schafft, würde keine andere Armee der Welt schaffen. Würdest du dem einerseits zustimmen, dass Israel, wie Netanyahu sagt, mit Doppelstandards gemessen wird? Oder ist das so, ab einer bestimmten Anzahl von Zivilisten muss man sagen, dass das ist militärisch dennoch nicht zu rechtfertigen?
Also ja, es gibt Doppelstandards, denn ich habe auch aus ISIS-Gebieten berichtet, ich habe aus dem Irak und Syrien berichtet und habe erlebt, wie US-geführte Kampfflugzeuge dort Hunderte, Tausende getötet haben. Auch Zivilisten, die darunter waren, das waren nicht alles ISIS-Terroristen. Und ich habe keine Demonstrationen erlebt, nirgendwo in Europa gegen diesen Krieg. Das darf aber nicht davon ablenken, was gerade passiert in Israel, doch sehr von sehr unterschiedlichen Seiten bewertet wird. Du hast einmal die Experten angesprochen, die dort Netanyahu zustimmen. Andere sehen es anders, sprechen zum Beispiel davon, dass Israel Bomben einsetzt in diesen Fliegern, die nirgendwo anders eingesetzt würden, in so einem kleinen Gebiet, in einem so dicht besiedelten Gebiet, also die ganz automatisch eine extrem hohe Anzahl von zivilen Opfern nach sich ziehen und dass diese Bomben auch nicht zum Beispiel mit denen vergleichbar sind, die von den USA im Irak eingesetzt worden sind. Also solche Experten gibt es auch. Bei der Frage des Verhältnisses, genauso wenig wie wir momentan bestätigen können, dass diese Zahlen, die die Hamas nennt, nämlich 30.000 Tote insgesamt, dass diese korrekt sind, können wir genauso wenig bestätigen oder dementieren Zahlen, die Netanyahu nennt. Wobei ich skeptisch.
Also er spricht von 13.000 getöteten Hamas-Terroristen. Die Hamas hat vor kurzem selbst eine Zahl genannt und sprach von 6.000.
Ja, ich meinte auch nicht jetzt die Hamas-Terroristen, sondern ich meinte eher die Zahl der getöteten Zivilisten im Vergleich zu getöteten Terroristen. Und da, glaube ich, gibt es keine seriöse Zahl, auch von der israelischen Armee. Das muss man einmal festhalten.
Du hast einen Punkt angesprochen. Du hast keine Demonstrationen erlebt bei anderen Kriegen, wenn woanders auf der Welt Muslime oder Araber getötet wurden. Netanyahu hat das ja auch dem Westen vorgeworfen. Lass uns einmal in diese Antwort reinhören.
Es gibt eine Menge Druck in verschiedenen Ländern des Westens dagegen, dass Israel dies beendet. Und Sie müssen sich fragen, wo war dieser Druck, als Millionen Muslime entweder abgeschlachtet oder vertrieben wurden, gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen. Millionen im Irak, in Syrien und im Jemen. Wo fanden da die Demonstrationen statt? Wissen Sie, warum sich die überwiegende Mehrheit der Amerikaner dieser lautstarken Minderheit nicht anschließt? 82% der Amerikaner unterstützen Israel in seinem Kampf gegen die Hamas, weil sie verstehen, dass unser Kampf ihr Kampf ist. Sie verstehen, dass wir die Macht der Zivilisationen sind, die gegen die Kräfte der nie dagewesenen Barbarei kämpft. Sie unterstützen uns und ich bin sicher, dass wir auch weiterhin Unterstützung von der Regierung der Vereinigten Staaten erhalten werden.
Wir haben das bei uns ja auch zur Überschrift gemacht, diesen Satz. Also wo bleibt der Westen, wo bleibt der Druck des Westens, wenn im Jemen, im Irak, in Syrien Menschen sterben, wo waren die Demonstrationen? Du scheinst ja der Meinung zu sein, dass er damit durchaus einen Punkt hat. Aber glaubst du erstens, dass das Argument verfängt und oder ist das auch ein Argument, dass Netanyahu jetzt gerade vielleicht gar nicht zusteht, weil was hat er mit den Toten in Syrien zu tun? Er ist ja nicht Assad, er ist nicht das syrische Regime, sondern er ist ja das Regierungsoberhaupt eines demokratischen Staates.
Ich finde, er lenkt damit ab und relativiert die zivilen Toten, die es in Gaza gibt, und lenkt auch ab von seiner persönlichen Verantwortung. Denn Jemen und was im Irak oder in Syrien passiert ist, darauf hat er keinen Einfluss, auf das, was in Gaza passiert, sehr wohl. Und ich finde, dass er auch auf die Fragen nach der persönlichen Verantwortung von mir und auch der Frage, was ich gerade gesagt habe, was ist die Perspektive für Zivilisten, wenn er an Rafah angreift, was ist mit der humanitären Unterstützung, zu wenig Antworten liefert. Und ich verstehe nicht so ganz, und das ist die Frage auch nach der humanitären Unterstützung, und viele werden gesehen haben, dass das ja teilweise jetzt aus der Luft abgeworfen wird, ganz wenige Laster kommen durch. Ich verstehe nicht, warum man das nicht besser hinbekommt. Netanyahu begründet das ja damit, dass Hamas-Terroristen angeblich diese LKW sofort plündern würden. Andere sagen, dafür gibt es nicht genügend Belege, dass das
also,
so ist.
Dass sie das manchmal machen, aber dass das nicht verantwortlich ist für das Leid und den Hunger, der in Teilen des Gazastreifens herrscht.
Genau. Ich finde, dass Netanyahu zu wenig Verantwortung übernimmt bei der Frage, wie jetzt auch mit diesen Regionen umzugehen ist, die ja komplett von Kampfflugzeugen zerbombt worden sind und wo jetzt die Menschen irgendwo hausen, teilweise auch noch in der Kälte, das wird jetzt besser, aber wo es eben von nichts irgendetwas gibt. Ja, nicht genügend Wasser, nicht genügend Nahrung, wo Kinder und Mütter tatsächlich drohen oder bereits hungern. Da verstehe ich nicht, warum man das nicht besser hinbekommt.
Paul, lass mich doch einmal zurückkehren zur Frage militärische Ziele versus zivile Opfer. Nehmen wir an, dass Israel andere Bomben einsetzen würde, dass Israel noch mehr die Zivilisten warnen würde. Israel sagt ja immer, dass sie das tun. Und nehmen wir an, dass es Israel gelungen wäre, die Anzahl der zivilen Opfer um einige Tausend zu reduzieren. Glaubst du, dass das etwas an der internationalen Kritik verändert hätte oder nicht?
Nein, das glaube ich nicht, dass es wirklich etwas verändert hätte. Und da kommen wir wieder auf die Frage der Emotionalisierung, die automatisch einsetzt und automatisch eingesetzt hat, aber eben in anderen Regionen nicht. Und da hatte Netanyahu durchaus einen Punkt. Und wenn wir uns anschauen, und das finde ich auch interessant bei der Frage der politischen Reaktion. Warum hat sich Joe Biden jetzt so geäußert? Es ist ja nicht so, dass erst jetzt Zivilisten dort sterben, sondern sie sterben seit Tag 1 der Operation, die Joe Biden bis dahin sehr öffentlich unterstützt hat. Ich gehe davon aus, dass es bei ihm sehr auch mit dem eigenen Wahlkampf verknüpft ist, dass der Druck aus der Demokratischen Partei extrem ist. Ähnliches sieht man bei Ursula von der Leyen zum Beispiel, die ja auch in einem Wahlkampf ist und die merkt, dass der Druck aus verschiedenen Staaten sehr groß ist. Also erst war sie die absolute Befürworterin ohne jegliche Diskussion Israels und jetzt tritt sie plötzlich in Interviews auf und kritisiert Israel massiv. Wir sehen, dass in der deutschen Bevölkerung eine große Mehrheit mittlerweile jeder militärischen Aktion der Israelis sehr kritisch gegenübersteht. Ich glaube, 70% ungefähr gegen den Krieg in Gaza, wenn man das so platt
formuliert. Also für einen Waffenstillstand.
Für einen Waffenstillstand, genau. Und da benehmen sich natürlich alle Politiker auch wahnsinnig populistischer.
Du bringst es auf den Punkt, der internationale Druck ist so hoch wie seit Beginn der Operation nicht. Und er ist das an einem Punkt, der laut Netanyahu auch extrem entscheidend ist. Also die israelische Armee steht vor Rafah, dieser Stadt im Süden des Gazastreifens an der ägyptischen Grenze. Dort sind hunderttausende Zivilisten, dort sind vielleicht über 100 Geiseln. Und dort sind wahrscheinlich mehrere tausend Hamas-Kämpfer, vielleicht sogar die Anführer der Hamas. Das heißt, Israel steht jetzt vor der Wahl, Rafah anzugreifen, vielleicht davor Zivilisten zu evakuieren nach Möglichkeit, aber auf jeden Fall Rafah anzugreifen und zu versuchen, die Hamas tatsächlich zu besiegen oder sich dem internationalen Druck zu beugen, dafür sein internationales Standing aufzubessern, dafür das Verhältnis zu seinen Verbündeten zu verbessern. Also wofür wird sich Israel, glaubst du, entscheiden, nachdem, wie du Netanyahu jetzt erlebt hast?
Ich sehe auch nach diesem Interview für Netanyahu keine andere Möglichkeit, Rafah anzugreifen. Denn er hat ja klar gesagt, dass er nur durch einen Angriff auf Rafah aus seiner Perspektive die Terrororganisation auslöschen könne. So hat er es definiert, auch im Interview. Wobei ich immer wieder ihm auch die Frage gestellt hat, aber was genau bedeutet für sie ein Sieg gegen Hamas? Bedeutet das ein Ende, also eine Festnahme des Anführers Sinwar? Bedeutet es XY getötete Terroristen? Er konnte mir darauf keine klare Antwort geben. Denn eins muss man auch sagen, wenn man weitere Tunnel in Rafah gefunden hat und Terroristen eliminiert hat. Es ist ja nicht so, dass dann plötzlich die erstens Ideologie nicht mehr vorhanden wäre, ein Netzwerk im Ausland nicht mehr vorhanden wäre. Erdogan hat gesagt, er stünde hinter Hamas. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Präsident eines NATO-Staates, der sagt, er stehe voll hinter einer Terrororganisation. Das heißt, es gibt dort weiter Unterstützung. Und wie und wann gibt es einen Sieg? Das ist, glaube ich, etwas, was auch so schwer ist für die Menschen zu verstehen, vielleicht auch in Israel, aber international. Was ist jetzt das genaue Ziel der Operation oder des Krieges? Kann man die Hamas in dem Sinne besiegen, wie Netanyahu es will? Und wenn ja, was ist seine Definition? Und drittens, und auch darauf kann er keine Antwort geben, aber die ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, was passiert am Tag danach? Ich denke, wenn er viel klarer vorlegen würde, ja, wenn Sinwar getötet wurde oder er festgenommen wurde, ist für ihn Hamas besiegt, oder er sagen würde, so und so ist sein Plan danach, gäbe es eine ganz andere Debatte. Aber weil so viel offen ist, denke ich, ist auch so, wie es jetzt ist.
Also das, was am Ende einer Rafah-Operation winkt, ist ja, dass es zumindest keine kampffähigen Hamas-Bataillone mehr gibt. Das würde ihm ja die Chance geben, einen Sieg zu verkünden, und das wäre eine entscheidende Schwächung. Aber nehmen wir mal an, dass Israel das tatsächlich so macht, dass Israel diese Offensive beginnt. Was wird das international bedeuten?
Also der Druck gerade auf Joe Biden wird in seiner eigenen Partei extrem werden, auch wenn man Bernie Sanders oder Leute hört, die sagen, also die Netanyahu beleidigen und sagen, kein Cent mehr für diesen Mörder. Solche Dinge kommen ja aus der Demokratischen Partei. Dass der Druck zunehmen wird, für die USA Waffenlieferungen möglicherweise einzustellen, bis zu einem gewissen Grad. Ich gehe davon aus, dass das dann auch auf Europa überschwappen könnte. Auf der anderen Seite hat Joe Biden bei aller Kritik, auch in seinem eigenen Interview, also bei MSNBC, gesagt, dass er immer irgendwie zu Israel stehen würde. Also er hat da zum Beispiel die Munition für den Iron Dome genannt, der von den USA zum Beispiel kommt. Aber natürlich könnten die USA sowohl mit einer Einstellung von militärischen Gütern und dann vor allem finanziellen Mitteln sehr viel Druck auf die israelische Regierung machen. Und wenn man in Israel unterwegs ist, muss man sagen, dass man schon merkt, wie schwierig die wirtschaftliche Lage geworden ist, weil eben viele in der Armee sind, weil natürlich bestimmte Geschäfte so nicht mehr funktionieren und dieser Druck schon ganz automatisch vorhanden ist aufgrund des mehrere Monate dauernden Krieges. Denn das ist Israel auch nicht gewohnt. Normalerweise gab es Kriege, die vielleicht mal einen Monat gedauert haben, aber das war's. Und jetzt geht dieser Krieg schon 5 Monate.
Also wir sehen hier auch einen Konflikt von 2 Politikern, Netanyahu und Biden, die sich mehr oder weniger im Wahlkampf befinden. In den USA wird dieses Jahr auf jeden Fall gewählt. In Israel nicht planmäßig, aber aller Wahrscheinlichkeit nach doch, wie man Israel kennt. Nun wurde nach dem 7. Oktober immer wieder geschrieben, dass Netanyahu jetzt eigentlich am Ende sei. Er steht in den Umfragen gerade sehr schlecht da. Du hast ihn eben getroffen. Würdest du drauf wetten, dass Netanyahu bald nicht mehr israelischer Premierminister steht, dass er keine weitere Wahl in Israel übersteht?
Nein, ich würde niemals etwas gegen Netanyahu wetten, weil er einfach immer wieder auferstanden ist. Und wenn wir mal die Beziehung nehmen von Joe Biden und Benjamin Netanyahu, die kennen sich 40 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, 4 Jahrzehnte. Und beide wollen weitermachen. Netanyahu ist noch etwas jünger und dennoch ist er Ewigkeiten in der israelischen Politik. Und immer wenn man hört, dass es jetzt aber wirklich vorbei ist, findet er wieder einen Weg raus. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, könnte von ihm eine politische Taktik sein. Es könnte sein, dass er versucht, sich als der Mann zu präsentieren, der selbst dem Druck der Amerikaner standhält und nur das tut, was für Israel wichtig ist. Er wird versuchen, Benny Gantz darzustellen als jemanden, der nur das tut, was Joe Biden oder wer auch immer in den USA will. Und dann, Philipp, gibt es noch eine interessante Frage. Könnte es sein, dass er einfach versucht durchzuhalten, bis Donald Trump an der Macht sein könnte?
Es sollte eigentlich meine letzte Frage sein, aber jetzt habe ich doch noch eine. Du hast Netanyahu gestern auch gefragt nach seinem Verhältnis zu Trump. Netanyahu wurde plötzlich ganz vorsichtig und sagte, nein, nein, er möchte sich jetzt in den US-Wahlkampf gar nicht einmischen. Aber es ist natürlich bekannt, dass er zu Trump immer ein hervorragendes Verhältnis hatte. Ganz stabiles und Verhältnis mit Trump nie. Trump hat ihn auch irgendwann dann später beschimpft. Aber glaubst du, dass so wie die Ukraine zum Politikum in den USA wurde, dass auch Israel genauso zum Politikum wird und die Republikaner dann sagen, anders als der weiche Araberfreund Biden oder sowas, werden wir jetzt volle Kanne Israel unterstützen?
Ja, kann ich mir vorstellen. Denn nach dem Interview von Biden hat man bereits gesehen, wie sich die republikanischen Reihen geschlossen haben und schon erste Trump-Befürworter oder Trump-Alliierte sozusagen in der republikanischen Partei gegen Biden geschossen haben und gesagt haben, dass diese Kritik an Netanyahu nicht gehe und dass er genau das Richtige tue, um eben jetzt die Hamas weiter anzugreifen und zu vernichten. Und die Unterstützung Israels bzw. der israelischen Armee lässt sich in der republikanischen Partei sehr viel einfacher verkaufen als die Unterstützung der ukrainischen Armee. Das ist, was du sagst. Man wird das framen als gut gegen böse und Israel gegen den Terror, was ja auf der einen Seite auch stimmt, aber man wird bei der republikanischen Partei ausblenden, wie viele zivile Opfer das Ganze eben auch hat. Und es könnte sein, dass diese Sichtweise von Trump dann antizipiert wird und das auf den Tisch kommt. Aber ich denke, er wird sich nach seinem Gefühl bzw. nach den Zahlen richten. Und Joe Biden hat das Problem, selbst wenn er selbst sich ja mal als Zionist bezeichnet hat in seiner politischen Karriere ganz am Anfang und auch bislang sehr, sehr unterstützend war für Israel in diesem Krieg, gerade zu Anfang. Er könnte ein Problem immer mehr mit seiner eigenen Basis bekommen, also mit den jungen Wählern in der Demokratischen Partei. Und es könnte passieren, dass er dort immer mehr Zugeständnisse machen muss.
Also ein wirklich entscheidendes Interview, was du geführt hast. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Interview von dir so dermaßen rezipiert wurde. Und du hast Netanyahu im November getroffen. Du hast jetzt mehrfach Zelensky auch in entscheidenden Kriegsmomenten interviewt. Aber das hat jetzt wirklich einen Nerv getroffen. Ja, wir schauen weiter sehr gespannt auf die Lage. Du bist jetzt erstmal nicht in Israel, aber so wie ich dich kenne, sicher bald doch wieder da.
Ja, ich bin ja tatsächlich aus der Ukraine direkt nach Israel und habe dann gewartet. Ja, aber jetzt bin ich in Berlin, ist auch mal schön.
Ja, schlechtes Oben vielleicht für Berlin. Ne? Paul Ronsheimer kommt, ist ja meistens nicht so, irgendwie nicht so schön. Aber gut, Paul, danke für deine Analysen, deine Berichte, deine Interviews. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Philipp. Ach so, und wir haben vergessen, ne? Die Leute, ne, sollen...
Stimmt, bitte abonnieren, genau. Eine gute Bewertung dalassen und auf Spotify.
Und vor allem habe ich gesehen, Philipp, dass unsere Punkte, wie heißt das, dieses 4-Punkt...
Die Bewertung.
Genau, ich glaube, da sind so ein paar Putin-Freunde gewesen in den letzten Wochen.
Ja, ich habe da einen ganz üblen Verdacht, nach welchem Interview die zugeschlagen haben.
Nach welchem denn?
Soll ich das jetzt wirklich aussprechen?
Ah, okay. Aber vielleicht, soll ich das lassen? Ne? Diejenigen, die uns schätzen, müssen uns helfen.
Ja, deswegen ganz wichtig, auf Spotify bitte auch die Glocke aktivieren. Ciao, ciao.
Ciao.